zum jetzigen Fachgespräch vom Departement Soziale Arbeit von der Fachhochschule Ost. Ich begrüße ganz herzlich Kerstin Bronner, langjährige Kollegin jetzt an dieser Fachhochschule, schon in Rorschach und jetzt da in St. Gallen. Und das Thema, das ich mit dir anschauen will, ist Intersektionalität. Du hast mit unserem Kollegen, dem Stefan Paulus, publiziert, zweite Auflage zu dem Thema. Und ich möchte gerne einsteigen, wo ich das erste Mal so ein bisschen vertieft angeschaut habe, habe ich mich erinnert an eine Frau, die bei uns in die Institution eingetreten ist. Das ist mein zweites Berufsfeld, das ich hatte. Und die Frau hatte eine Diagnose von einer psychischen Krankheit und hat aufgrund von dieser psychischen Krankheit Medikamente nehmen. Und das Medikament hat zur Folge eine wahnsinnige Gewichtszunahme. Und sie hat ihm erzählt, im Verlauf des Aufenthalts bei uns, dass sie immer Abwertungen, immer Ausschluss, immer auch zum Teil ganz heftige Vorwürfe und Verordnungen bekommen hat hinsichtlich ihrem Frausein, hinsichtlich ihrem Gewicht, hinsichtlich ihrer psychischen Krankheit. Und dann war sie nur Sozialhilfeempfängerin gewesen. Und jetzt frage ich dich natürlich als Expertin gerade in dem Thema, wie kann man jetzt das intersektionalitätsspezifisch rahmen?
Ja, Stefan, danke erstmal für die Einladung. Und eigentlich hast du schon selber gerahmt. Ich muss es nur noch in Fachbegriff fassen. Also intersektional kommt ja von Intersectionality, Kreuzung. Und das heißt, dass sich mehrere Diskriminierungsdimensionen kreuzen können. In einer Lebenssituation, bei einer Person, in Lebensphase. Und das heißt, gleichzeitig sind diese, sind es Ungleichheitsdimensionen, weil sie einen gesellschaftlichen Bezug haben, in dem es Strukturen gibt und auch Stereotype, wo Zuschreibungen machen. Ah, dick und dünn, gesund und krank, Frau und Mann. Meistens relativ entgegengesetzt, natürlich auf einer Dimension, aber, ja, und das eben, wo ich noch studiert habe, hat man eher, ging man von Gender aus und noch Race und noch Class und hat sich gestritten, was ist die schlimmste Diskriminierungsdimension, und Intersektionalität versucht durch dieses Kreuzungsbild zu sagen, die treffen aufeinander, die Diskriminierungsdimensionen, und dann muss man überlegen, in der Situation, was bewirkt es für die Person. Also die Frau, wo du beschreibst, könnte man sagen, welche Bilder, Zuschreibungen gibt's gendermäßig bezüglich Frauen? Und dann auch noch Kategorie Körper, dicke Frauen. Und Sozialhilfeempfänger wäre Kategorie Class. Ah ja, welche Bilder gibt's da eigentlich in der Gesellschaft? Wie sind die bewertet? Und dann auch noch welche Strukturen? Und was hat es für die Frau dann ganz spezifische Folgen für ihr Leben in dem Moment?
Wenn ich jetzt deren Erklärung folge, dann ist es nicht einfach Diskriminierung, weil jemand jetzt halt einfach so ist, wie er ist, sondern er hat ganz verschiedene Facetten. Da hat etwas mit der Biografie zu tun, da hat etwas auch mit dem kulturellen Umfeld zu tun, aber es hat auch etwas zu tun, wie die Aussenwelt, die Umwelt auf sie reagiert.
Ja, genau.
Was bedeutet jetzt da für die Frau? Also bedeutet da jetzt, es hat etwas mit ihrer Identitätsbildung zu tun, so wie jetzt die Diskriminierung oder wie sie sagt, so die zum Teil ganz schlimmen Abwertungen, die sie erlebt, hat eine identitätsbildende Wirkung zu tun. Wenn du sagst, was für eine Wirkung hat jetzt die Diskriminierung?
Da müsst ihr jetzt die Frau besser kennen, oder? Aber Intersektionalität hilft, mal zu analysieren, wie erlebt die Frau das gerade? Und wie können wir das erklären? Also so wie du es geschildert hast, oder hast du gesagt, meine ich, sie hat viel abwertende Erfahrungen gemacht. Da würde die Intersektionalität sagen, das hängt wieder damit zusammen, dass gesellschaftlich viele Vorurteile bestehen gegenüber dicke, weibliche, Sozialhilfe, kranke, Menschen. Und die haben die Menschen, mit denen sie zu tun hat, ja auch im Kopf. Ja, und reagieren dementsprechend. Wenn sie diskriminierungssensibel sind, reagieren sie vielleicht hoffentlich nicht so abwertend. Aber sie hat jetzt viel abwertende Erfahrungen gemacht. Und wenn soziale Arbeit mit dem Intersektionalitätskonzept schafft, dann ist eben die Chance, dass sie es nicht persönlich nimmt. Also, dass sie nicht sagt, dass es bei ihr die Wirkung hat, man kann erklären, das hat auch gesellschaftliche Zusammenhänge, dass sie die Erfahrungen macht. SozialhilfeempfängerInnen sind nicht sehr angesehen in der Gesellschaft. Da gibt's ganz viel Stereotype. Und so mit der Zeit von ihrer das Entindividualisieren, wird man in der Fachsprache sagen, ja, dass sie merkt, das ist nicht mein individuelles Versagen. Das hat gesellschaftliche Bezüge und die bewirkt, dass ich diese Erfahrungen mache.
Mhm. Wenn ich noch so probiere, zu dieser Frau zu gehen, sie hat in immer in den Gesprächen gesagt, ja, wenn ich abnehme, dann habe ich die Form von Abwertung nicht mehr. Mhm. Die Form von Beleidigungen nicht mehr.
Ja.
Aber ich bleibe ja trotzdem noch psychisch krank.
Ja.
Und ich bin ja trotzdem noch Frau.
Ja.
Und ich bin trotzdem noch Sozialhilfeempfängerin. Oder? Also sie hat wie den Link gemacht, ich kann ja machen, was ich will, wenn ich so die multikulturelle oder multiperspektivische Ausgangslage habe, dass ich mehrfach diskriminiert werde. Sie hat gesagt, egal was ich mache, ich genüge nie.
Aber das ist total spannend, was du sagst, oder? Weil sie weiß genau, so wie du erzählst, weiß sie genau um die gesellschaftlichen Bilder.
Sie kann es aber nicht so benennen. Oder? Ich glaube, es ist eher so ein emotionaler Zugang, vielleicht auch eine gewisse Form von Intellektualität, die Frau hat. Aber die Intersektionalität beschreibt ja dann genau die Rahmenbedingungen, ja, und die Referenzbezüge.
Ja, und sie kann es nicht so benennen, aber sie, durch ihre Erzählungen merkst du, es ist ihr Erleben. Und ich würde jetzt mal sagen, mit Hilfe von der Intersektionalität könntest du nach und nach mit ihr vielleicht rausfinden, wo würde man ansetzen, um vielleicht eine positive Erfahrung zu machen? Also sie weiß genau, okay, dünn sei, ist anerkannter, oder? Wäre Motivation zum Abnehmen, aber vielleicht muss es ja auch nicht Abnehmen sein. Vielleicht könnte man sagen, es gibt gewisse Bereiche, da sind Frauen das und deswegen angesehen oder gesucht, ja? Oder da wird mit psychischen Einschränkungen, Erkrankungen anders umgegangen, ja? Und da zu überlegen, so würde Intersektionalität schauen, in welcher Kategorie, Gender, Race, Class, Body, könnte man vielleicht jetzt ansetzen, um ihre Lebenssituation zu verbessern?
Gar nicht, aber recht in der Annahme, dass die mehrfach belastenden Lebenssituationen oder auch inneren Situationen wie eine Hebelwirkung haben können. Also, dass, wenn ich habe letztes Gespräch mit jemandem, der auf der Flucht war, Fluchterfahrer war und behindert war. Oder? Und er hat wie gesagt, das hat wie zu einer Hebelwirkung geführt, dass ich nicht nur herausgefordert bin mit meiner Behinderung, sondern ich bin auch noch ein Flüchtling gewesen.
Ja.
Mit der Zuschreibung, Wirtschaftsflüchtling, du liegst uns auf der Tasche und wer bist denn du? Und du hast mit der Verminderung von meiner Lebensqualität zu tun. Oder? Er hat wie so gesagt, das eine ist wie eine Hebelwirkung noch fürs andere.
Ja. Ja, jetzt müssen wir aber aufpassen, weil es geht nicht um ein Summieren. Also es heißt nicht, wenn ich Frau bin und psychisch krank und dick, dann wird alles viel, viel schlimmer. Oder Flüchtling, Unbehinderter, es kann sein, aber es muss nicht sein, oder? Es könnte auch sein, wenn der Kontext wählt, der Geflüchtete, dann ist vielleicht die Behinderung bewirkt was Positives, je nachdem, wo er ist. Also dass nicht per se man von einer Kategorie sagen kann, die wirkt sich immer negativ aus. Also mein Frausein zum Beispiel hat in gewisse Kreise Nachteile, zum Beispiel verdiene ich weniger als männliche Kollege hier. Es kann aber sein, wenn ich hier rausgehe und in einen anderen Rahmen gehe, wo das sehr geschätzt wird, dann ist mein Frausein nicht, wirkt sich jetzt nicht negativ aus.
Mhm. Da heißt, je nach Kontext, wo sich jemand bewegt, mit dem Persönlichkeitsprofil, wo er mitbringt, hat es eher negative oder positive Auswirkungen. Oder es fällt nicht auf.
Genau.
Okay. Und jetzt die Frau, die in einer so sozialpsychiatrischen Institution lebt und so den Weg macht, Ausbildung, Umgang mit Krankheit, Umgang auch mit Entwicklungsaufgaben, die man hat, entlang Existenzsicherung und so. Was könnte jetzt die Fachpersonen, die diese Frau begleitet, Intersektionalität oder Theorie von der Intersektionalität jetzt unterstützen? Wo könnte man das mitnehmen?
Also das eine haben wir eigentlich schon angesprochen, weil das finde ich von meinem fachlichen Werdegang her oft ein Schlüsselmoment in der Arbeit mit KlientInnen, wenn man es wirklich entindividualisiert, das Problem. Also wenn man aufzeigen kann, es liegt nicht an dir persönlich, dass du in der Situation bist. Das kann ja totale Ressourcen freisetzen, finde ich. Ja, also eben diesen Bezug aufzeigen, da gibt es gesellschaftliche Bezüge, das weiß unser Klientel meistens sehr genau, welche Bilder es über sie gibt. Ja, und ich sage, ja, die gibt's. Und deswegen erlebst du auch die Sache, das mal als ersten Schritt. Und dann würde ich müsste jetzt ein bisschen mehr wissen, aber würde ich in der Situation mit ihr schauen, wo könnte man ansetzen, dass sich ihre, je nachdem, was ihr Ziel ist, oder? Aber was, dass sich ihre Chance verbessert. Wer Bildung, könnte Bildung, also Kategorie Glas, könnte das was aufwiegen? Vielleicht, du hast gerade Bildung angesprochen, ich weiß den Kontext nicht, ja? Ein Bildungsabschluss könnte der vielleicht die psychische Erkrankung mit Chance im Arbeitsmarkt nachher ein bisschen aushebeln, zum Beispiel.
Also könnte bedeuten, dass nicht sie mit dem, was sie mitbringt, egal ob da ihre finanzielle Situation, ökonomische Situation ausmacht, auch ihre psychische Gesundheit ausmacht oder auch ihre Gender-Position, sondern es ist immer der Kontext, wo sie da lebt.
Ja.
Wo dann zur Abwertung, zur Diskriminierung, zum Ausschluss führt, sei das Ressourcen, sei das Zugang, was auch immer. Das würde heissen für die Sozialarbeit. Und da mache ich natürlich jetzt den Sprung, dass wir mehr mit dem Kontext arbeiten. Dass man nicht nur an dem Verhalten von unseren Anspruchsgruppen schafft oder mit denen Verhalten, sondern viel mehr die Verhältnisse muss anschauen.
Ja. Viel mit Verhältnis und die konkrete Kontext. Also es gibt ja, oder das lernen ja auch unsere Studierenden im Studium, es gibt theoretische Beschreibungen über Class, ökonomische, finanzielle Situation, hast du gesagt, über Gender, über Race, über Body, als die Kategorie jetzt vom Intersektionalitätskonzept. Aber die wirkt sich eben nicht bei alle Personen in jedem Kontext gleich aus. Manchmal wirkt sie sich vorteilhaft aus, und manchmal zum Nachteil. Und deswegen ist es immer wichtig, den Kontext anzuschauen. Also wo ist es vielleicht wichtig, dass ich meine psychische Erkrankung verschweige? Oder? Könnte vielleicht manchmal wichtig sein. Und manchmal gibt es einen Kontext, wow, da öffnet die mir vielleicht genau eine Tür. Weil ich komme in eine Maßnahme inne, wo mir vielleicht ein Bildungsabschluss ermöglicht. Das ist jetzt reine Fantasie, ja? Ja. Aber ich kann das nicht im Vorhinein wissen.
Ist denn überhaupt möglich, so wie wir auch positioniert sind, zum Beispiel in der Schweiz, wo Sozialarbeit, Sozialpädagogik dann auch stattfindet, die Kontext einfach zu wechseln? Oder oftmals sind ja die Menschen auch gezwungen, in diesen Kontext zu bleiben. Da können Institutionen sein, Einrichtungen sein, da können Regionen, da können Standorte sein, weil sie gar keine andere Möglichkeit haben. Also sie sind ja dann herausgefordert, genau dort zu sein, wo sie sind, wo ihr Lebensmittelpunkt ist, wo halt einfach ihre Lehre, ihre Ausbildung stattfindet, wo ihr System da ist. Und dort werden sie abgewertet, aufgrund von dem, was sie mitbringen.
Ja, aber das ist ja ein Kontext, wo sie sich bewegen, Stefan. Sie haben ja vielleicht auch noch Familie oder sie haben einen Freundeskreis, wo sie auch noch hingehen, das meine ich mit Kontexte. Also oder da genau hinzugucken, jeden kleinsten Kontext, wo kann eine Aufwertung stattfinden? Also das heißt nicht, gell, Intersektionalität redet es nicht schön. Ich meine, Mehrfachdiskriminierung,
die ist doch.
Und die kann man auch nicht wegdiskutieren bei der Frau. Aber ich würde in dem Fall genau schauen, wo können die ansetzen, wo ist sie vielleicht mit ihrem Übergewicht nicht abgewertet. Ja. Oder welcher Kontext könnte man nur erschließen, dass sie andere Erfahrungen machen kann. Und dann natürlich zu schauen auch, gut, das ist manchmal nicht unser Auftrag, aber wo können wir ansetzen auch mit den Menschen, wo sie abwertet? Also, ja, wo gibt's vielleicht auch Menschen in Institutionen, wo offenere Bilder hin? Und wo ich weiß, auch im Sozialamt gibt's vielleicht die und die Mitarbeitende, da wird man wertschätzender behandelt.
Ja, weißt du, als ich das erste Mal mich auseinandergesetzt habe mit der Idee, mit dem Ansatz, mit der Denkstruktur von der Intersektionalität, habe ich gefunden, ja, das ist für Sozialpsychiatrie und ich denke auch für viele andere Handlungsfelder unglaublich zentral zum Wissen, es gibt dann eben nicht nur einen Punkt, oder, wo die Menschen sich auseinandersetzen müssen, sondern es gibt dann ganz verschiedene Bereiche von ihrem Leben, wo ihr Leben ausmacht, wo sie dann eben wirklich in herausfordernden Situationen sind, Lebenssituationen sind. Gibt es denn entlang jetzt von dieser theoretischen Verortung und auch von dem analytischen Bereich, gibt es denn methodische Zugänge, wie man mit dem Ansatz von der Intersektionalität kann arbeiten kann? Oder? Wo ihr sagt, ja, wir haben Sozialarbeit, sozialpädagogische, methodische Gerüste, Instrumente, wie man mit dem arbeiten kann.
Also im Intersektionalitätsbereich gibt es ganz viele Methoden, die so diskriminierungssensibel schaffet, ja, wo wir auch mit unseren Studierenden machen, mal so Übungen, um so mehrfach Diskriminierungen und den Zusammenhang zu gesellschaftlichen Strukturen erstmal aufzuzeigen, wo auch sehr entlastend sein können für die Personen. Oder zu sehen, ah, eben, es ist nicht mal individuelles Versagen. Das ist so der größte Methodepool, wo intersektionale Pädagogik hat. Und ansonsten gibt's jetzt nicht so spezifische intersektionale Methode, weil es geht ja drum, in dem methodischen Werkzeug, wo wir hin, der intersektionale Blick, sage jetzt mal Analyseblick, hinzuzufügen. Weil oft gibt's den ja nicht. Ich würde mal behaupten, es passiert immer noch, dass Menschen in eine Beratung kommen und denken, und damit konfrontiert sind auch, die haben Bilder über Frauen, die haben Bilder vielleicht über psychische Erkrankung und mit denen bin ich konfrontiert.
Da würde ich im Umkehrschluss ja, wie heisst es, es ist nicht die Idee von dieser Perspektive, von dieser Optik, jetzt einfach nochmal zusätzliche andere, neue Methoden zu entwickeln, sondern die vorhandenen Methoden entsprechend zu modifizieren und uns ein Stück weit sensibel zu machen, wie setzen wir die ein, entlang von dieser multiperspektivischen Belastungen, ja, die Menschen haben.
Ja, also das ist mein persönlicher Standpunkt. Ja. Dass ich denke, jedes methodische Handeln, das wir machen, könnte man intersektional durchleuchten.
Okay. Und dann gäbe es eine Modifizierung von diesen Instrumenten oder von diesen Ansätzen. Oder eine Ausdifferenzierung.
Ja,
oder?
Ja. Genau.
Ja. Wenn ich jetzt so eine Methode nehme, entlang, wo ja bei uns ganz, ganz stark auch gelehrt wird und da innen auch weiterentwickelt wird, ist die ganze Kommunikation, Gesprächsführung. Mhm. Oder? Also da würde ja heissen, dass ich mit dem Blick müsste auch darauf achten, wo hole ich die Menschen kommunikativ ab?
Ja.
Und könnte da ihnen tatsächlich auch in eine nicht bewusste Stigmatisierung hineinfallen?
Ja.
Weil ich genau einen Teil einfach nicht im Bewusstsein habe und da drin sehe. Was ist denn der Grund, und das ist so ein Teil, den ich mitgenommen habe, dass die Intersektionalität oder das Bewusstsein von dieser Intersektionalität in der Praxis noch nicht wirklich angekommen ist? Was könnte denn der Grund sein? Also über das Thema, oder? Da wird ganz wenig geredet.
Ja, also ich habe ja in der ersten Auflage von unserem Buch habe ich ja Praxistournee gemacht, sage ich immer. In der Ostschweiz bin ich mit dem Buch in 10 Praxisorganisationen verschiedener Felder zum Fragen, kennen Sie das Konzept, und zum Einführung machen. Und genau, du hast recht. Also ich würde sagen, also jetzt ist es, die erste Auflage ist jetzt 8 Jahre her. Ich glaube, es hat sich schon was getan, aber das Konzept ist in alle Praxisorganisationen sehr positiv aufgenommen worden, aber sie haben es vorher nicht kennt. Jetzt ist die Frage, wenn dann unsere Studis jetzt so langsam rausgehen, ist es auch bekannter. Aber ich glaube, ein wichtiger Grund ist der Begriff. Also Intersektionalität ist einfach ein wahnsinnig sperriges Wort. Und mir auch Stefan Paulus und ich oder andere haben schon öfter drüber nachdenkt, aber uns fällt auch kein knackiger anderer Begriff. Eine Mehrfachdiskriminierung ist auch eher abschreckend. Also ich würde auch denken, das ist dann hängt mit einem anderen Grund zusammen. Es ist in der Praxis auch oft unbequem, sich mit Diskriminierungsfragen auseinandersetzen. Und ich muss mich selber als Sozialarbeitende auch noch reflektieren, als Mitglied der Gesellschaft, welche Stereotype habe ich im Kopf, wie du sagst, wo kommuniziere ich vielleicht nicht so sensibel. Und das ist ja nicht so bequem.
Das ist nicht angenehm.
Das sind andere Themen viel bequemer.
Ja. Jetzt nochmal so, ich finde es noch spannend, wenn du sagst, ja, es ist eigentlich ein sperriger Begriff. Mhm. Wenn ich jetzt so einen kritischen Ansatzpunkt würde, dir auf den Tisch legen und sagen, es ist halt schon sehr eine akademische Form von Zugang. Wie reagiert jetzt jemand, der sich so vertieft auseinandergesetzt hat und auch so den Bezug kann herstellen, oder? Wenn ich dir zulasse, dann kannst du ganz klare Bezüge herstellen. Und jetzt komme ich und sage, hey, das ist schon sehr akademisch.
Ja, das stimmt.
Ja, da sind wir natürlich so an einem Punkt, oder? Wir sind ja ganz stark immer wieder der Kritik unterworfen, wir sind akademisch unterwegs, wir verlieren den Bezugspunkt zu unseren Handlungsfeldern. Und jetzt, wie können wir das auflösen, den Vorwurf der Akademisierung?
Aber es heisst ja nicht, wenn wir akademisch unterwegs sind, dass wir den Praxisbezug verlieren. Ich meine, ich lehre mit den Studis, habe ich Einheiten zur Intersektionalität und die verstehen es nachher und gehen hoffentlich mit einer anderen Haltung in Praxis, oder? Das finde ich ja jetzt erstmal nicht schlecht. Also ich muss denn ja, das ist mein Job als Dozentin, ich muss die Übersetzungsleistung machen vom akademischen Konzept. Im Übrigen ist Intersektionalität aber auch ursprünglich gar kein akademisches Konzept, sondern es kommt aus dem Black Feminism.
Es kommt von Amerika.
Ja, und es kommt aus der sozialen Bewegung und Akademie, also Wissenschaft hat sich dem angenommen, aber es ist ein ganz macht- und herrschaftskritisches Konzept, wo aus sozialen Bewegungen kommt. Mhm. Aber also wie man es mehr in Praxis bringen kann, oder was ist genau deine Frage?
Also meine Frage ist, dass Praxis ja immer nach gewissen Handlungsoptionen sucht, oder? Weil sie ja unmittelbar, ich bleibe nochmal bei dieser Frau, mit dieser Frau muss ich arbeiten, oder? Im genau. Alltag kommt sie und ist da drin irgendwo auch verzweifelt und sagt, ich werde nur noch reduziert auf das, das und das, ich fahre da das, das und das. Ja. Und ich höre immer wieder, die Zuweisung oder die Zuschreibung an die Akademisierung löst unsere Anforderungen aus der Praxis nicht aus. Oder? Es schließt die Handlungsoptionen aus. Oder? Es wird uns erklärt, aber nachher sind wir im Alltag allein. Und wie können wir jetzt den Gap, das Spannungsfeld, ein Stück weit auflösen?
Also, gell, meine Erfahrung, wo ich in der Praxis war mit dem Konzept, war, dass sie das sehr ansprechend fandet und sehr eigentlich gern mehr darüber wissen wolltet. Oder ich hatte 2 Stunden pro Einrichtung und habe diskriminierungssensibilisierende Übung mit ihnen gemacht, wo sie sofort gesagt haben, boah, die muss ich mit meinen Jugendlichen machen. Wie könnte man es schaffen? Die Frage beschäftigt mich tatsächlich auch seit Jahren, dass Praxis sich dem mehr annimmt. Also ich kann ihnen nicht 5 Methoden geben und dann haben sie eine super sichere Arbeitsweise intersektional. Also Intersektionalität fordert schon raus, dass man analytisch scharf denkt. Und das finde ich auch wichtig, bevor man handelt. Also ich finde immer, das analytische Denken ist schon Teil vom Handeln. So sage ich es meine Studis, da würdest du mir vielleicht widersprechen. Aber das Handeln kommt ja relativ am Ende. Erstmal muss ich ganz viel verstehen und muss ich wissen, worauf soll mein Handeln nachher zielen. Und deswegen, wo setze ich dann wann an?
Wenn ich dir folge und probiere jetzt den Gedankengang weiterzumachen, dann wäre es ja ein Schulterschluss zu der sozialen Diagnose oder zu der verstehenden Diagnose. Warum reagiert die Frau jetzt so, wie sie reagiert? Und dass da eben nicht nur jetzt auf ihre Krankheit zu begründen ist, vielleicht eben auch auf ihre Frausein, wo jetzt halt einfach nicht mehr gleich ist, weil sie haben müssen die Medikamente nehmen, sie so wahnsinnig zugenommen hat und ihre Krankheit jetzt auch noch eine Körperlichkeit überkommt. Und das ist abwertend. Oder? Da würde jetzt wie heissen, unser diagnostisches Feld, soziale Diagnose, verstehende Diagnose, wird erweitert, sensibilisiert, verfeinert, ausdifferenziert durch die Intersektionalität.
Ja, das ist richtig. Und ich stimme dir natürlich zu, oder? Wie kommt es in Praxis? Also ich denke, es kommt viel durch unsere Studis in Praxis von dem, was sie hier mitnehmen. Und wir denken ja auch schon lange drüber nach, könnte man CAS machen, könnte man Weiterbildung anbieten. Es ist aber eben immer die Frage, wie, sag jetzt mal sexy, es muss ja auch Geld reinkommen, ist eine Weiterbildung zum Thema Diskriminierung, zum Thema, ja, wo einfach, ja, da bin ich wieder bei vorher, wo einfach auch nicht so bequem ist für Sozialarbeitende.
Und jetzt mache ich das Fenster auf. Oder wir leben ja, ich würde sagen, die letzten 2-3 Jahre, ja, massive Verwerfungen, gesellschaftliche Verwerfungen. Also es gibt mehr Spaltungen, es gibt viel mehr auch gewollte Spaltungen. Oder? Also früher hat man sich dann gewundert und hat geschaut, dass man Spaltungen irgendwie in einer Form kann vermeiden oder dass man die Gräben kann wieder auflösen. Aber jetzt erlebe ich tatsächlich auch dass die gewollt sind, führt dazu, dass wir uns nicht müssen, noch mehr mit der Diskriminierungslogik auseinandersetzen, wo einfach Menschen mitbringen von ihrer Herkunft, von ihrer Kultur, von dort, wo sie dann halt auch sich und ihre Persönlichkeit definieren. Also erste Frage, erlebst du das auch, die Verwerfungen? Und was hat da für eine Konsequenz für das Verstehen oder für den Ansatz für das Konzept der Intersektionalität?
Also die Verwerfungen erlebe ich zum Teil auch, so wie du. Ich würde aber ergänzen, dass ich finde, es gibt auch immer auf der anderen Seite dann wieder soziale Bewegungen, oder? Es gibt auch Gegenbewegungen. Also gerade bei Geschlecht, da gibt's in meiner Wahrnehmung viel Traditionelles, wo wieder auftaucht, viel Festschreibung, aber es gibt ja auch die queere Bewegungen, ja, und wo Geschlecht in Frage stellt, wo da ist ja ganz viel auch in Gang. Ich würde immer sagen, das ist eine Gleichzeitigkeit. Aber das will ich auch so sehr, sonst werde ich ja brutal pessimistisch, ja. Mhm. Und wenn du sagst, es ist gewollt, dann meinst du politisch.
Ja.
Und das wäre natürlich dann die andere Frage, welchen Auftrag hat soziale Arbeit dann auch politisch aktiv zu werden? Ich meine, Intersektionalität arbeitet mit der analytischen Trennung von Struktur, Symbol, ja, wo man schon keinen Vorurteil, Zuschreibungen und des Subjektes selber, jetzt der Frau. Und dann wäre die Frage, wo muss man auch aktiv werden, um Strukturen vielleicht zu benennen oder anzugreifen, die nämlich verhebt oder Verschärfungen.
Ich greife einfach nochmal den Einstieg an, oder? Dass wir auch wie festgestellt haben, oftmals ist es wichtig, Kontext, wo sich die Menschen, wo die Diskriminierung erfahren, sich bewegen. Und dass es oftmals eben sehr wichtig ist und relevant ist, die Kontext bearbeiten, die Verhältnisse bearbeiten. Und jetzt sage ich, ich erlebe so eine Schärfe da drinnen. Okay. Und ja, wie können wir denn in dieser gewollten Schärfe, in dieser gewollten, wo ich auch finde, Rassismus, oder? Es ist nicht einfach nur verwerflich, sondern der wird politisch gelebt, der wird politisch eingefordert. Ja, wie kann ich den Kontext denn jetzt gerade in einem solchen Bereich noch bearbeiten, wenn da ihnen gar keine Zugänge mehr sind? Ich will ja gar nicht mit den Menschen, die krank sind, die dick sind, die Sozialhilfe haben, mit denen umgehen. Ich will da gar nicht.
Wer will das nicht?
Also es gibt Bereich, wo ich finde, gesellschaftliche Bereich, wo sagen, mit diesen Menschen, die sind eine Belastung für uns. Da haben wir keinen gesellschaftlichen Auftrag, keinen staatlichen Auftrag, die irgendwie zu unterstützen. Also erleben wir mit ganz verschiedenen Sparprogrammen.
Und du fragst jetzt, Stefan, wie wir als soziale Arbeit da was dagegen tun.
Mit dem Konzept von dieser Intersektionalität, oder? Wo wir ja festgestellt haben, es reicht nicht, nur mit einer Frau, nur mit dem Kind, nur mit den Jugendlichen zu arbeiten, sondern wir müssen ja auch mit den Umfeldern, wo sie sich bewegen, wo sie Diskriminierung erfahren, Abwertung erfahren, Ausschluss erfahren, mit denen müssen wir auch arbeiten, die müssen wir auch sensibilisieren, aufklären, auf den Weg nehmen. Aber wenn die Ränder immer schärfer werden.
Aber wir müssen ja in der sozialen Arbeit bleiben, oder? Also deine Frage ist ja riesig. Und ich kann ja nicht sagen, okay, ich kann jetzt die Verwerfungen verhindern mit der Intersektionalität. Also das ist ja riesig. Wo setze ich denn dann an? Aber bei deiner Frage zum Beispiel kommt mir gerade eine Masterstudentin in den Sinn, wobei mir Masterarbeit schreibt, die ist Beiständin und schafft mit minderjährigen Geflüchteten.
Ja.
Und die hat ein total scharfes Denken. Die sagt, das ist ja Wahnsinn, mit was die hier konfrontiert sind. Die kommen aus oft islamischen Ländern, die haben ihr Leben lang noch nie eine Frau in die Augen geguckt, weil das ist dort respektvoll, ja. Jetzt kommen sie hierher, haben weibliche Lehrkräfte, haben weibliche Beraterinnen, und so auf einmal wird gefordert, gesellschaftlich, Respekt, unsere Werte, unsere Norm. Dann sind die hierher geschickt worden von der Familie, um Geld nach Hause zu schicken. Dann sollen sie hier erstmal eine Ausbildung machen. Die Familie fragt, wieso dauert denn das so lang? Ja, und die ist total sensibel und weiß auch, boah, man müsste in die Schule gehen, man müsste mit Lehrkräften schaffen, dass die ihre Einstellungen verändern, dass die anders auf die Kinder eingehen können. Man müsste an Stelle, staatliche Stelle mit denen Menschen schaffen, dass die ihre Bilder verändern und dass sie die Hintergründe mehr verstehen. Da kommen wir immer wieder ran, oder? Wie kommen wir an die Menschen, die Entscheidungen treffen?
Ja, unbedingt.
Oder ich habe Ich habe lang in meine Intersektionalitätsseminar mit der früheren Leiterin von der Sans-Papier-Anlaufstelle geschafft, um Praxisbezug zu machen, und sie hat geschildert, wie ihr das Konzept hilft. Und zum Beispiel hat sie gesagt, ich weiß genau, oder man denkt immer, Strukturen sind so fix. Und ich weiß genau, zu welcher Sachbearbeiterin vom Einwohneramt muss ich gehen, wenn ich will, dass sich eine Tür auftut. Und wo brauche ich erst gar nicht anklopfen, ja, für einen bestimmten Fall. Also sowas, das tönt ja so klein, aber das ist total wichtig, ja. Oder? Ich weiß, ja. Ah, da gibt es Strukturen, aber die werden offenbar unterschiedlich ausgelegt von Sachbearbeitenden. Das ist so ein bisschen kleiner als die Frage, wo du so riesig aufgemacht ja. hast. Wie können wir mit unserem Buch die Welt retten? Oder?
Ja, nein. Also grundsätzlich finde ich immer, wenn sich ja Menschen Gedanken machen, wie kann man auch die Welt erklären, oder? Und bei uns ist es dann halt die Welt von Anspruchsgruppen, von Menschen im Unterstützungskontext, also einfach jetzt aufgrund von ihrer Lebenssituation ihres Leben nicht können eigenständig bestritten bewältigen. Und da finde ich nichts Verwerfliches, oder? Und ich finde, wenn man sich solche Gedanken macht, dann kann man ja auch fragen, okay, was bedeutet das ganz eng für mich als Sozialarbeiter, Sozialpädagog? Ja. Ich kann fragen, was bedeutet das für die Profession? Ja. Oder? Wo müssen wir da die Profession noch ein Stück weit ins Auge nehmen und allenfalls weiterentwickeln, neu denken? Aber es hat ja auch etwas mit dem zu, wo findet die Profession statt?
Ja.
Oder? Und du hast natürlich recht, wenn ich so etwas, so einen Ansatz umsetzen will, dann muss ich auch wissen, wer sind die Entscheider? Wer sind die, die Ressourcen geben, die mich legitimiert, allenfalls so ein Konzept in dieser Ausdifferenziertheit anzugehen? Und da ist ja meine Frage. Gibt es aus dem Ansatz für uns nicht einen Auftrag halt in diesem Kontext, mit diesen Entscheidern, mit diesen politischen Gremien? Da können ja Kantonsparlament sein, Gemeindeparlament sein. Also mit diesen Entscheidern, um zu sagen, da ist nicht nur eine Frau, die psychisch krank ist, sondern es ist eine Frau, die da drin halt einfach Sozialhilfeempfängerin ist und da drin halt jetzt einfach auch noch aufgrund von ihrer Krankheit die Körperlichkeit mit sich bringt, oder? Also, da ist meine Frage, oder? Wo gibt's für uns denn halt auch eine Richtung, dass Sozialarbeit und Sozialpädagogik nicht noch auf den Fall rein reduziert ist?
Aber das ist ja eben sowieso der Hinweis aufs politische Mandat. Oder? Und auf den Auftrag sozialer Arbeit.
Zu sozialer und da gibt es Intersektionalität nochmal.
Ja, natürlich. Oder verschärft. Also so Intersektionalität beruft sich, intersektionale soziale Arbeit beruft sich auf den Auftrag. Okay, wenn wir den Auftrag hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe beizutragen, ist bei uns im 5. Kapitel zitiert, ja, aus dem Berufskontext und aus der internationalen Definition, dann gehört es genauso dazu wie für andere Sozialarbeitende aber auch. Mhm. Also ich glaube aber, dass es oftmals in der Praxis auch vergessen wird, oder? Weil wie du sagst, wir sind ja als Profession auch eingebunden in gesellschaftliche Verhältnisse. Ja. Wir haben ökonomischen Druck, ja, wir haben Leistungsdruck, wir haben, wenn du in einer Einrichtung mit psychisch Kranken schaffst, dann bist du als Einrichtung vielleicht auch stigmatisiert. Nicht nur die Menschen da drin. Und du musst ständig diese Arbeit leisten und dann ist auch die Frage, wie viel Ressourcen hast du als Einrichtung? Wie viel Ressourcen hast du als Mitarbeiter, Mitarbeiterin da drin, um die Arbeit auch noch zu machen?
Mhm.
Aber da wird es auf jeden Fall im Intersektionalitätskonzept Hinweise geben, wo müsste ich da auch zusätzlich ansetzen, parallel zur Fallarbeit.
Mhm. Und da ist das Spannende, da finde ich das Spannende, das erweiterte Denken, das zusätzliche, wie du gesagt hast, oder? Wo müsste ich zusätzlich noch anschauen? Wo müssen wir zusätzlich vielleicht Unterstützung oder Ressourcen zuschreiben? Ich möchte noch mal so ganz kurz noch mal mit einem Fallbeispiel noch zwei Fragen aufnehmen. Und zwar kommt der Fallbeispiel aus einer Regelschule, Schulsozialpädagogik. Und die haben dort in einem Klassenverband mit einem 9-jährigen Bub. Der hat Migrationshintergrund, hat nicht gut geredet. Also hat schlecht geredet, hat dann immer wieder auch sprachliche Abklärungen gehabt. Und aufgrund von dem sprachlichen, ich sage es jetzt einfach mal Defizit, weil es so auch immer wieder in der Diagnose war, hat es zu Ausschluss geführt, zu Mobbing-Sequenzen. Und diese Mobbing-Sequenzen hat wieder dazu geführt, dass der New York Bub auffällig geworden ist, gewalttätig geworden ist, grenzverletzend war, der Schule fern geblieben ist, Messer in die Schule genommen hat und. Und ich habe mich dann gefragt, wäre jetzt Intersektionalität in dem Klassenverband mit der Schulleiterin, Schulsozialpädagogin, Schulsozialarbeiterin nicht ein wichtiger Punkt, um mal anzuschauen, wie kann jetzt überhaupt die Situation, die jetzt eskaliert ist, passieren?
Sicher. Also ideal wäre es eigentlich, wenn schon alle Menschen, die mit dem Boot da haben, schon intersektional sensibilisiert werden. Weil ich würde jetzt mal, da könnte man, wäre spannend, genau hinzugucken, wird der wegen seinem Migrationsbezug auf das Sprachliche reduziert, wird es nur mit dem in Zusammenhang gebracht? Ja, wo ist eigentlich der Anfang? Und wenn schon die Lehrkräfte intersektional sensibilisiert werden, vielleicht wird es dann gar nicht so weit kommen. Und dann hätte die vielleicht auch Werkzeug, so mit ihrer Klasse auch früher schaffen, mit intersektionalen Methoden, ja, um das aufzufangen.
Ja.
Wäre meine Fantasie, ja.
Der Ansatz hätte jetzt in der Fallarbeit, also ich würde dann lieber sagen, in der Arbeit mit dem Bub, ihn wieder zurückzubringen in den Klassenverband, wieder schauen, wie kann man mit diesen Mobbing-Sequenzen oder auch mit diesen Mobbing-Dynamiken schon ein bisschen aufhören, hätte man können viel früher ansetzen können. Intersektionalität oder Perspektive von dem würde viel früher auch präventiv wirken.
Würde ich denken. Also im Migrationsbereich, Stefan, passiert so viel, dass die Menschen, obwohl sie vielleicht schon in der zweiten, dritten Generation hier leben, auf ihren Migrationsbezug reduziert werden. Ich kenne jetzt den Fall nicht genau und was da sprachlich das Problem war. Aber es gibt sicher auch Schweizer Kinder, wo sprachlich Probleme hin, ja? Da drehen wir uns, sind wir jetzt wieder am Anfang. Die Kinder in der Klasse, die bringen ja auch Bilder mit. Über vielleicht Migrationsbuben. Ja? Und wenn die Lehrkraft das nicht abfängt vorher, vielleicht wenn das schon anfängt, so das Mobbing anfängt, das wäre ja, also ich denke, Schulsozialarbeit ist das eine, aber das andere sind ja auch die Lehrkräfte, wo das eigentlich abfangen könnte, müsste. Mhm.
Und so eine Theorie wäre ja für mich eine Wissenslage, wo ich könnte anders darauf reagieren, aufgrund von meinem Wissen, ja, wenn ich solche Situationen in meinem beruflichen Alltag habe.
Ja.
Da wäre wie so der Rückschluss, wo du sagst, es geht ja gar nicht um eine Handlungsoption, sondern um eine Grundlagenwissen, wo ich Handlungsoptionen weiterentwickeln kann, die Intersektionalität. Und ich habe ja das Beispiel von dem Buch gebracht, um es einfach mal ein bisschen weglösen von Krankheit, von Behinderung, ja, oder von dem klassischen diskriminierenden Bereich, wo man sagt, ja, das trifft auch Kinder. Wo mit einem kulturellen Rucksack oder mit einem Rucksack daherkommen, der dann halt verbricht mit der Situation, wo sie drin sind.
Ja, weißt du, also nochmal, um da ein Beispiel gleich zu ergänzen, eine andere Masterstudentin, die bei mir Masterarbeit schreibt, die lebt in der zweiten Generation hier mit Migrationshintergrund. Das heißt, ihre Kinder in der dritten. Und ihr Sohn ist recht gut in der Schule. Und der Lehrer hat neulich zu ihr gesagt, boah, ich habe noch nie ein Kind mit Migrationshintergrund gehabt, das so gut ist in der Schule. Und sie ist ja gesagt, sie hat es in der Situation gar nicht gemerkt, aber wo sie daheim war, hat sie gedacht, was hat er mir eigentlich gerade gesagt? Und das meine ich, Stefan, wenn man das verhindern könnte, also wenn diese Lehrkräfte schon ein anderes Wissen mitbringen könnte, dann könnte sie auch anders handeln, anders mit den Kind umgehen, wo ja auch wieder ihre Bilder über Migrationsbezug mitbringen und so weiter.
Mhm. Wenn du das erzählst, kommt man in Sinn, der Christoph Egli, das war ein behinderter Aktivist. Der hat mal gesagt, in einem Interview, seine Behinderung gehört mehr zu ihm als die Hautfarbe. Mhm. Und hat mit dem ein Stück weit sagen, ich erfahre nicht um meine Hautfarbe jetzt Diskriminierung, sondern aufgrund von meiner Behinderung. Also man findet sich unter kulturellen Gruppen, unter Menschen mit einer bestimmten Behinderung und auch Menschen mit einer bestimmten Suchtkrankheit. Und dass da dann wieder in sich so eine geschlossene Gesellschaft gibt.
Ja, ja, natürlich.
Die verstehen mich.
Das ist ja der alte Ansatz von Selbsthilfegruppe, oder?
Genau. Also, und meine Frage ist, weißt du, ob denn die Bildung, die inneren Gesellschaften überhaupt noch zulassen, dass sich dann daraus wieder eine gelebte Diversität gibt?
Ja, aber das denke ich schon. Also ich denke, das ist ja ein ganz wichtiger Bereich. habe ich vorher eigentlich schon versucht anzudeuten, bei dem Fall mit der Frau mit der psychischen Erkrankung, das könnte ein Kontext sein, wo einfach ganz viel Kraft gibt, ja, wo aussieht, oh, andere machen auch die Erfahrung, das bin nicht nur ich individuell und so weiter. Und ich meine, die größte gesellschaftliche Veränderungen haben wir immer aus sozialen Bewegungen raus. Und nicht, weil Politik auf einmal denkt, oh ja, jetzt machen wir doch mal ein bisschen weniger rassistische Gesetze, sag ich jetzt mal. Ja, und das sind ja ganz wichtige Kontext, wo einem Stärke gäbet und wo man in andere Kontext wieder mitnehmen kann.
Mhm. Ich merke, es ist ja jetzt auch so ein Charakterpunkt, Intersektionalität hat nicht ein Selbstverständnis. Oder? Es ist nicht so selbstverständlich wie Lösungsorientiertheit.
Ja.
Oder? Wir müssen uns dieser Intersektionalität, dem Ansatz, ja ein Stück weit annähern. Und in dieser Annäherung entstehen Fragen.
Ja.
Und wie schaffen wir das, die Wissenslage von der Intersektionalität als verbindendes Element herzustellen?
Ja.
Das erlebe ich natürlich im Alltag, dass ich sage, okay, ich treffe mich mit anderen entlang von unserem Defizit. Oder, sagen wir mal, vermeintliche Defizit. Oder, ich treffe mich entlang von meiner Krankheit. Oder, entlang von dem, dass ich es halt nicht kann. Und das ist ja sehr ein ausschliessender Charakter gegenüber denen, die diskriminieren, oder?
Nein, ich würde sagen, das ist ein sehr wichtiger, Ressourcenpool. Also, ich meine, ich komme aus dem Feminismus. Für mich war das total wichtig, im Studium den Feminismus zu entdecken und Frauengruppe zu haben, um besser zu verstehen zu können, wieso sind zum Beispiel manche Türen für mich zu. Wieso, das liegt nicht an mir, dass der Prof mich nicht einstellt. Das hat vielleicht auch Hintergrund, dass der halt eher Studenten einstellt und nicht Studentinnen. Und das kann ich besser verstehen mit dem theoretischen Hintergrund vom Patriarchat, sage ich mal. Ja? Und deswegen ist doch ganz wichtig, dass ich auch meine Bubble habe, wo ich auch gestärkt werde, wo es ja ganz diverse Erfahrungen gibt. Also es gibt ja vielleicht auch Leute, die machen positive Erfahrungen. Das erzählen die auch in dem Kreis von jetzt behinderten Menschen, wo du vorher erzählt hast, von dem Mann.
Mhm.
Und dass genau das auch stärken kann, dass man mal unter sich ist und nicht wieder die Menschen, die diskriminieren, oder? Das kennen wir viel auch von People of Color, wo sagen, nicht immer die weiße Dominierende, wo jedes Gespräch wieder dominiert, wo ihr Machtgebaren mitbringt, sondern, ja, das stärkt uns, dass wir unter uns erstmal sind und nicht abgewertet sind.
Also die sich bildende Peers, die Gruppe, die siehst du jetzt auch im Zusammenhang mit Intersektionalität als hohe Form von Ressourcen.
Ja.
Und auch von schützenswerten, Biotop, oder? Also, wo man könnte so leben, wie man lebt, man versteht mich. Ich muss nicht immer erklären.
Ja.
Jetzt mache ich noch einen Link zu einem dritten Beispiel. Ich habe einen Podcast zu Gast gehabt, Sandra Mesmer. Sie ist Studentin bei uns gewesen, hat Sozialarbeit bei uns studiert. Ist Rollstuhlfahrerin, mhm, und ist jetzt Leiterin von der Muskelkrankheit Schweiz.
Mhm.
Und ein Thema war, wie unglaublich schwierig es für sie war, erstens als Frau mit Behinderung in eine Leitungsfunktion zu kommen. Mhm. Und wenn ich jetzt das Konzept nehme, dann müssen wir irgendwie sagen, und jetzt müssen wir mal anschauen, was verhindert denn Berufung die Wahl in eine Leitungsfunktion. Ist es Frau sie oder ist es behindert sie? Oder ist es Kombination?
Kombination.
Würdest du sagen?
Ja. Also Intersektionalität, das wäre ja auch die Intersection, die Kreuzung. Und Stefan Paulus und ich haben ja das Bild der Kreuzung durch den Kreisverkehr ersetzt, um zu sagen, die fahren da immer umeinander. Ist jetzt arg platt. Aber die Diskriminierungskategorie Frau, Behinderung, oder? Die fahren da. Und in welcher Situation wirkt sie sich wie aus? Ja?
Ja.
Es ist sicher die Kombination.
Ja. Wir haben ja, wer weiß, oder? Ist es denn nicht eher einfach Behinderung? Oder? Dass Behinderung ein Stück weit Leitungsfunktion, Leitungsanforderungen ausschließt. Und jetzt ist es nicht Frau, sondern es ist wirklich eine Behinderung.
Das müsste man genau wissen. Von den Leuten, die sie einstellen, wäre sie ein behinderter Mann, vielleicht wäre es einfacher gewesen. Das wissen wir aber nicht. Vielleicht haben die eine Genderquote und können gar keinen Mann mehr einstellen. Das ist jetzt arg fantasiert, ja. Oder? Dann hätte ihre Frau seine positive Auswirkungen gehabt. Ja. Aber das müsste man ja wissen in der Situation. Aber es ist sicher, wenn man dann theoretisch zurückgeht, vom theoretischen Wissen, wo wir hin, und von den Forschungen, ist sicher, Frau sein und Behinderung per se, jetzt kontextunabhängig, birgt mehr Diskriminierungsgefahr als jetzt Mann sein und Behinderung. Ja. Weil Männer einfach in dieser Gesellschaft per se, jetzt nicht jeder, aber theoretisch, wenn man es anschaut, bessere Chancen haben.
Ja. Wir haben uns ja noch gewundert, hey, jetzt bewirbt sie sich für eine Organisation, die im Behindertenbereich sich positioniert. Ganz klar, sagt schon der Name, sagt schon die Ausrichtung. Und warum es denn so schwierig ist, gerade dort drin, oder? Mit diesen beiden Dimensionen den Weg können machen. Sie ist dann gewählt worden, aber einfach der Weg dort drin, oder? Die Kumulation von diesen beiden Bereichen hat es sehr, sehr schwierig gemacht. Und meine Frage jetzt nochmal drin, da nehme ich jetzt einfach stark unter. Was würde jetzt das bedeuten für Organisationen? Oder? Hinsichtlich genau diesen Situationen. Und du hast vorne mehrmals auch durchblicken, hey, das ist auch für mich als Frau in einer aufgeklärten Organisation, oder? Immer noch herausfordernd in der Kombination. Was müssen denn die Organisationen ändern? Die richtigen?
Organisationen müssten natürlich auch ihre Mitarbeitende intersektional schulen. Es gibt Strukturen, aber die Strukturen sind ja nicht fix, die werden ausgeführt von Menschen. Das wäre dann Subjektebene. Ich als Subjekt bin Dozentin, ich habe Strukturen hier, aber die kann ich ja, mal habe ich mehr, mal habe ich weniger Macht, um die Strukturen ausdehnen. Ja, Vorschriften, die es gibt und so weiter.
Da ist auch Prozess, wie gesagt, ein Wahlprozess aus, ein Anstellungsprozess aus. Ja.
Und dann müsste man natürlich Intersektionalität schulen, würde auch heißen, oder sensibilisieren. Also auch die Menschen in der Organisation, die leben ja auch in dieser Gesellschaft, wo wir ständig auf der Symbolebene, das ist die dritte, mit Bilder konfrontiert sind, über Behinderte, über Geschlecht, über Klasse, über Body, psychische Krankheit und so weiter. Ja, und wir sind ja da nicht frei davon. Ich sage immer zu meinen Studis, es ist nicht so, dass wir einen Tisch bauen und den bauen wir und am Abend gehen wir heim und vergessen das. Wir sind ständig auch in dieser Gesellschaft und überflutet von diesen Bildern, wo Politik, wo die Medien transportieren. Das heißt, es bräuchte eine hohe Kompetenz von den Menschen in der Organisation, um sich selber immer wieder zu reflektieren. Was macht es mit mir, wenn ich eine Bewerbungsmappe aufmache und ich sehe, die Frau ist behindert? Und wenn ich das nicht reflexiv präsent habe, sondern da Vorurteil habe und die wirkt und zack, lege ich die auf die Seite. Ist jetzt arg platt, aber ja. Dann.
Nein, das ist nicht platt.
Ja, aber so läuft's, oder?
Ja, also ich habe das schon erlebt im Zusammenhang mit einem Headhunter-Auftrag. Da sind Bewerbungen von Frauen mit Kopftuch gar nicht in die nächste Runde gekommen. Oder? Also man hat sie nicht mehr differenziert angeschaut. Ich habe immer gesagt, oh, das wäre noch spannend, oder?
Ja.
Aber es ist wie... Und ich würde jetzt einfach nicht nur negativ zuwiegen, sondern es hat einfach einen reflexartigen Grund, wo man einfach sagt, und da kommt gar nicht in Frage.
Ja, aber ich meine, die Diskussion ist ja auch alt. Oder mit, soll es überhaupt eine Foti geben? Ich meine, das ist USA, in dem Fall uns mal schon Jahrzehnte voraus. Soll es überhaupt eine Foti geben? Soll man das Geschlecht angeben? Ja, soll man das nicht alles anonymisieren? Was würde dann passieren? Und dann würde die Menschen da sitzen. Und dann wird es um den persönlichen Kontakt gehen. Dann hast du immer noch die Gefahr, wenn jemand seine Vorurteile nicht reflexiv präsent hat und seine Bilder, wie geht er in ein Gespräch, wenn da eben, wie jetzt Sandra, eine Frau im Rollstuhl sitzt oder eine Person mit Behinderung, andere Behinderung, blind oder Handicap oder eben geschlechtermäßig oder Person of Color und so weiter.
Ja, da ist schon etwas, was ich den 25 Jahren Sozialpsychiatrie erlebt habe, wenn Menschen, die eine Krankheit oder eine Behinderung mit sich mitbringen und noch selbstbewusst unterwegs sind, die stellen dann Forderungen. Und die Forderungen können vor allem sagen, was willst du denn, oder? Du müsstest eigentlich dankbar sein und du müsstest eigentlich eher demütig unterwegs sein und nicht nur eine Forderung haben, oder? Dass du sagst, hey, und ich brauche dir noch das und ich brauche noch Rollstuhl-WC und, sondern einfach mal demütig da sein. Das wäre ja wie so ein Teil von der Intersektionalität, der sagt, hey, da musst du aufpassen, oder? Sonst passiert ja genau die Hebelwirkung, die zum Ausschluss führt.
Ja.
Wir sind fast am Schluss.
Vielleicht auch, wo eine Chance sein könnte, wenn ich da auf der Subjektebene bin von dem Bild, als Subjekt Sandra, sage ich jetzt mal, um in dem Fall zu bleiben, auch genau zu wissen, ich weiß um die Bilder, die kursieren. Ja? Und welche Argument müsste ich vielleicht anbringen? Oder welche könnte auf mich zukommen? Also als Frau zum Beispiel, Behinderung habe ich jetzt nicht, aber in meiner Karriere war mein Frausein immer wieder wichtig, wo ich genau vor Vorstellungsgespräch weiß, welche Frage könnte kommen. Die berühmte Frage, wollen Sie Kinder, die man eigentlich nicht fragen darf, die aber immer kommt bei Frauen im gebärfähigen Alter.
Ja. Ja,
oder, und das ist ja dann auch, wo wir vor allem aus der Theorie über Glas kennen, dieser Mehrfachaufwand, wo die Person auch leistet, ja, den kann man nicht wegdiskutieren. Da muss Sandra sicher viel sensibler sein und zu wissen, was könnte auf mich zukommen, welche Argumente müsste ich vorher mir vielleicht überlegen.
Mhm. Ich schaue auf die Uhr und wir sind schon fast am Schluss. Jetzt, du triggerst natürlich mit der Antwort immer wieder auch neue Fragen. Gleich noch schnell die Frage, bevor ich zum Abschluss komme. Resilienz. Ist Resilienz, Resilienzförderung im Zusammenhang mit Intersektionalität das Thema?
Ja,
oder sicher. Du hast es gerade vorne gesagt, oder? Also Sandra heisst ja auch, hey, du bist etwas wert und ja, du musst Bewältigungsstrategie haben mit deiner Wertigkeit und nicht nur mit dem, wo du diskriminiert wirst. Also Resilienz, Resilienzansätze, Resilienzinstrumente, das ist das Thema in der Intersektionalität.
Ja, das habe ich am Anfang schon versucht anzudeuten, Stefan, oder? Da durch diese Arbeit aufzuzeigen, welche gesellschaftliche Bilder, Symbole, wenn ich jetzt in der Sprache von der Grafik bleibe, und Strukturen gibt's, wo mit deiner Situation zusammenhängt, wo du gar nichts dafür kannst, sage ich jetzt mal alltagssprachlich, oder? Wo mit gesellschaftlichen Strukturen und Bilder zusammenhängt, eben, das ist ja ganz wichtig. Das kann deine Subjekte auf der Subjektebene wirklich ganz viel Ressourcen freisetzen.
Ja.
Weil sie machen ja oft, die Erfahrung liegt an mir, oder?
Genau.
Das ist mein Versagen.
Ganz genau. Ihre Identität wird in Frage gestellt. Genüge ich überhaupt noch? Bin ich es überhaupt noch wert? Darf ich überhaupt da noch teilnehmen? Oder? Also es geht genau, bis zu ganz existenziellen Fragestellungen. Was ist lebenswertes Leben? Ich komme zum Abschluss. Wir könnten ja immer wieder noch neue Themen und es gibt ja immer wieder den auch anschliessende Peripherie-Themen, die entlang von dem Ansatz oder von dem Konzept ganz relevant wären. Wir erleben ja jetzt gesellschaftliche Transformationen, die mit einer unklaren Wucht herkommen. Oder ökonomische Transformationen, globale und ich meinte auch die Digitaltransformation. Und ich meinte, Diversität, wie auch die Intersektionalität, ein Stück weit fordert, oder? Das ist für mich so ein Grundsatz, wo für mich ein hehrer Grundsatz ist. Aber die Diversität steht ja wahnsinnig auf der Kippe.
Welche Diversität steht auf der Kippe?
Also so Diversität, weißt, dass man sagt, jawohl, wir haben eine Regenbogengesellschaft und alle Formen von Lebensentwürfen und Gültigkeit. Das steht ja zur Kippe, oder?
Also, dass
man, ja, ich finde tatsächlich. Ja, ich finde tatsächlich.
Da habe ich dir vorher schon widersprochen.
Ja.
Ich finde, es gibt Gleichzeitigkeiten.
Total. Ja, vielleicht sind es dann einfach die Handlungsfelder, wo man sich drin bewegt oder die Kontext, wo man drin bewegt. Ich würde jetzt sagen, in all diesen Transformationen erlebe ich aktuell ganz stark die Diversität, wo wir auch lange dafür gekämpft haben. Ich glaube, auch soziale Arbeit für das gekämpft hat. Die steht zur Debatte. Ja. Die ist nicht gleich tragfähig jetzt in der Gesellschaft. Und da meinte ich, da könnte ich für mich einen Einfluss haben auf die Intersektionalität oder das Verstehen von der Intersektionalität.
Ich sehe das einfach ein bisschen anders wie du.
Wunderbar. Also ich glaub, Kerstin, wunderbar. Macht unseren Hörer und unseren Zuseher Mut und...
Ich glaube, dass dieser Transformationsprozess, dass es immer so ist, dass es ganz viel Verunsicherung auslöst. Und die Verunsicherung erwirkt das Erstarken, das Festhalten wollen, das Zurückgehen wollen. Und ich finde aber, dass es wirklich gleichzeitig passiert. Ich weiß schon, was du meinst. Wir machen manche Sachen auch Angst. Thema Rassismus oder so. Und gleichzeitig denke ich, ja, aber wir müssen die Kunst ist der Fokus immer auf das zu legen. Wo gibt's ganz viel Bewegung? Wo gibt's Widerstand? Und es gibt ja ganz viel auch soziale Bewegungen, wo andere Bedürfnisse laut machen und wo Diversität hochhaltet.
Mhm.
Und wo ganz mutig da andere Wege gehen.
Unbedingt, da würde ich dir nicht widersprechen. Ich frage einfach, oder die Dynamik, die man feststellt, müssen wir das jetzt in die Forschung, in die Weiterentwicklung von der Intersektionalität nicht auch mitdenken? Oder dass die Gegenwart, ich bewege also, mich auch lieber in den Bubbles, weißt, wo sehr aufgeschlossen ist, wo sehr auch, ich denke, wahnsinnig liberal unterwegs ist. Ich erlebe einfach den Gegenteil, wo eine hohe Form von auch Legitimation hat, die ich nie gedacht hätte. Oder?
Ja, ich habe dir auch nicht widersprochen. Ich habe nur gesagt, es ist gleichzeitig.
Ja, ja.
Und natürlich ist es, wird es Intersektionalität angeschaut. Wie ist es möglich? Wie kann man das erklären, dass es möglich ist? Ja? Und dann zu überlegen, aber das ist eine große Frage, Stefan, wo... Das war ja nicht deine Frage, wo könnte man ansetzen. Aber natürlich ist es auch intersektionale Forschung. Wie kann man das, ich meine, wir haben ja in Deutschland jetzt zum Beispiel Bundesländer, wo genderneutrale Sprache verbietet. Sachsen, ja, verbietet das. Das kann natürlich Intersektionalität erklären, wo das herkommt und könnte auch, ist ja macht- und herrschaftskritisches Konzept, auch Ansätze liefern. Wo müsste man ansetzen? Die Frage ist dann, wer hat die Macht, da wieder anzusetzen?
Wenn ich noch mal ganz platt frage, wenn du jetzt das Buch wieder schreiben würdest, oder? Also mit Erkenntnis, die vierte Auflage. Aber du würdest jetzt noch mal sagen, was für ein Kapitel kommt noch dazu? Gibt es noch ein Kapitel, wo du würdest sagen, mal, da müsste eigentlich Platz haben? Oder da müsste jetzt im Sinn von den letzten 5 Jahren, von den letzten 6 Jahren, wir müssen das Kapitel noch dazu nehmen. Also nicht nur das Verifizieren von einzelnen Kapiteln, sondern gibt es noch ein zusätzliches Kapitel? Oder sagst du, nein, da, wo eigentlich gesetzt ist, da ist so gesetzt, und mit dem können wir weiterarbeiten.
Also ich würde, dann würde ich am Ende beim Praxisbezug erweitern. Also nochmal, oder was ersetzen vielleicht. Aber nochmal, ich würde jetzt nicht Richtung Forschung, oder mir wollte der praxisnahes Buch schreiben. Ich würde eher am Ende nochmal mehr Leute, wir haben ja extra Leute aus der Praxis schreiben lassen, Leute aus der Praxis den Nutzen vom Konzept beschreiben lassen.
Okay.
Dann bräuchte man aber dann gleichzeitig wieder, sind wir wieder beim Eingang, einen anderen Titel, damit Praxis es überhaupt liest.
Ja, wobei ihr habt geschrieben, Theorie und Praxis.
Ja.
Ja.
Aber die Intersektionalität, der Begriff, sagt halt viele immer noch nichts. Aber Mehrfachdiskriminierung würdet ihr wahrscheinlich trotzdem auch nicht lesen.
Ist so. Ich will jetzt Intersektionalität als Wording nicht verändern, aber ich würde Unterbau, oder? Den würde ich, wie du sagst, allenfalls noch ein bisschen in einer gewissen Praxislogik. Aber ja, wir streiten nicht über den Erfolg
von dem Intersektionalität. Bei der dritten Auflage fragen wir dann dich für ein Zusatzkapitel aus Praxissicht.
Liebe Kerstin, danke vielmals, dass du Gast gewesen bist. Ich habe das Thema unglaublich spannend gefunden, weil ich eben auch tatsächlich finde, die Spannung löst von einer gewissen hohen Relevanz aus. Sicher in den Feldern, wo wir uns bewegen. Ich hoffe, dass meine Ängste, die du ein Stückchen als Ängste definiert hast, uns nicht überrollt und wir tatsächlich mit unseren Gegenbewegungen wirklich einen Gegenpol schaffen können, wo Diversität möglich ist und die Intersektionalität auch in den Praxisalltag ankommt. Danke vielmals, dass du Gast gewesen bist.
Danke für die Einladung, Stefan.
Das war das Fachgespräch von der Ost, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am nächsten Fachgespräch folgen wollt. Ihr könnt es auch als Podcast hören auf Apple Podcast und auf Spotify und auch dort abonnieren für das nächste Fachgespräch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.